Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier im Studio. Und an meiner Seite heute ist Herr Professor Stefan Homburg, angereist aus Hannover. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und an der Leibniz-Universität in Hannover für die öffentlichen Finanzen zuständig. Seit 2021 ist er jetzt emeritiert und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass er heute uns hier beehrt im Studio. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie waren ja sehr aktiv, tatsächlich auch in den letzten 2 Jahren, seit die Corona-Krise losging. Sie waren nicht nur aktiv auch auf der Straße, sondern man kann auch sagen, Sie waren beim MWGFD, Mediziner, Wissenschaftler für Gesundheit und Freiheit und Demokratie, rund um Professor Bakhti und Dr. Ronald Weikel, waren Sie im Finanzvorstand. Aber nicht nur das, Sie sind auch ein sehr aktiver Twitterer. Und in dieser Zeit haben Sie natürlich Ihre gesamten Erlebnisse und Erfahrungen natürlich verarbeitet. Und es kulminierte jetzt auch in einem Buch, über das wir auch eingangs jetzt kurz sprechen werden, nämlich das Corona-Getwittere. Ich steige gleich mal ein. Herr Professor, warum eigentlich Twitter? Was ist das Besondere an dieser Plattform? Warum haben Sie diese gewählt? Es gibt ja durchaus auch noch andere Social-Media-Kanäle, die sich anbieten. Warum ist das eine Plattform, die für Sie jetzt besonders geeignet ist?
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich bis vor 2 Jahren überhaupt nicht in sozialen Medien unterwegs war, sondern ich habe Gastbeiträge für große Zeitungen wie die FAZ oder so geschrieben oder bin in Talkshows aufgetreten. Aber mit dem Beginn der Corona-Krise waren ja alle Kritiker im Grunde aus allen Leitmedien verbannt. Und das ist ja bis heute so geblieben. Deshalb hatte ich mich nach sozialen Medien umgeschaut und dann habe ich gesehen, unter diesen sozialen Medien ist Twitter eigentlich das Politischste. Also Facebook und Instagram, die sind mehr so bildmäßig relevant.
Ja, oder TikTok. Aber, ja.
Genau, oder TikTok. Aber alle wichtigen Politiker und Journalisten sind auf Twitter tätig. Und auf Twitter, wenn man genauer hinschaut und da oft liest, entstehen oft politische Diskussionen, die erst Tage später in die Zeitungen und ins Fernsehen reinschwappen.
Also Ihren kritischen Geist, den haben Sie ja tatsächlich erst vor wirklich dann 2 Jahren entwickelt. Vorher waren Sie ja durchaus auch ein Lieblingskind, sage ich jetzt mal, der Leitmedien. Also Sie sind eigentlich erst in Ungnade seit dieser Zeit gefallen.
Ja, kann man so sagen. Also ich war früher Mitglied der Föderalismuskommission, die also eine Verfassungsänderung vorbereitet hat. Ich war Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium.
Unter Weigel war das damals.
Das war unter Weigel. Und Gerd Schröder hat mich in den Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung berufen. Also ich war im Grunde und bin das vom Denken bis heute ein Systemling, der aber seit 2 Jahren also starke Störgefühle hat, was unser politisches System angeht.
Und war es schon, als Sie dieses Buch verfassten, wann hatten Sie so die erste Idee? Und war es auch, es ist ja eine Chronik, die Sie jetzt mit dem Corona-Getwittere verfasst haben. Andere Leute schreiben Tagebuch, sage ich das jetzt mal so gehässig. Und Sie haben jetzt eine Chronologie dessen über Ihre Twitter-Beiträge. War das von vornherein auch Ihr Plan, da jetzt ein historisches Dokument zu machen? Oder ist das jetzt tatsächlich eher eine Art der Verarbeitung auch gewesen?
Nein, das war überhaupt kein Plan. Ich hatte meinen letzten Auftritt in den Leitmedien im April 2020, also während des ersten Lockdown. Da habe ich in der Welt einen großen Artikel geschrieben mit dem Inhalt, dass Schweden ohne Lockdown es besser macht als Deutschland. Das ist heute allgemein anerkannt. Wir haben keinen Lockdown, gehen den schwedischen Weg. Aber damals war das so heretisch und so gegen den Zeitgeist, dass also direkt eine riesige Welle von Diffamierungsartikeln über Deutschland schwappte, dass ich irgendwelche Verschwörungstheorien verfolge, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe nur gesagt und zahlenmäßig belegt, dass Schweden den besseren Weg geht. Und dann, um auf Ihre Frage zu antworten, musste ich mir irgendein Ventil suchen und habe im Mai 2020 angefangen zu twittern. Zunächst mit ein paar tausend Followern, jetzt am Schluss mit ungefähr 70.000. Und meine Tweets, die werden pro Tag ungefähr von 500.000 Menschen gesehen, also an Sichtungen, an Zugriffen. Das ist wie so ein kleiner Fernsehsender im Grunde. Und dann hatte mir ein Verlag gesagt, irgendwann wird Twitter sie vielleicht sperren oder Twitter wird selber zumachen. Und dann sind alle ihre Tweets für die Nachwelt verloren.
Zum Glück ist das noch nicht der Fall.
Genau.
Und daraus resultierte, nehme ich an, jetzt dann auch die Initialzündung. Oh, das müssen wir jetzt festhalten.
Ja, also der Verlag, der hatte mir gesagt, wir machen einfach ein Buch, in dem wir ihre Tweets abdrucken. Und das hielt ich für total unattraktiv. Mhm. Wer soll das denn lesen? Mhm. Und ich habe dann mir überlegt, ein Buch zu machen mit neuem Text und Hintergrundinformationen. Mhm. Und allem, was man nicht auf Twitter schreiben kann, weil man dort eine enge Zeichenbegrenzung hat. Und in das Buch eingearbeitet sind die Tweets, die im Grunde wie eine Art Tagebuch, wie Sie sagen, dokumentieren, was seit 2020 alles passiert ist.
Das ist großartig.
Und viele Leser sagen dazu, es würde ihnen deshalb gefallen, weil sie vieles schon völlig vergessen hätten. Mhm. Also es ist so viel Dramatisches passiert, politisch, auf den Demonstrationen, medizinisch. Und diese Erinnerung kommt wieder hoch, wenn man das Stück für Stück liest, also chronologisch geordnet.
Mhm. Vor allen Dingen eignet sich Twitter dann ja auch deshalb jetzt gerade so gut. Wir haben ja eine sehr kompakte und auch überladene Zeit, wo Informationsfluten auf einen einstürzen. Und über Twitter nutzen Sie jetzt auch die Möglichkeit, gerade dass das kurze, kompakte eigentlich gerade gut dafür geeignet ist, Dinge gegenüberzustellen und auch Aussagen, Kommentare, die vielleicht vor 6 Monaten getätigt wurden von Politikern, die im absoluten Widerspruch stehen zu den heutigen. Und dafür ist sicherlich auch eine solche Plattform sehr gut geeignet.
Ja, es sind zwei Punkte im Grunde. Ein Beispiel für Ihren ersten Punkt. Herr Lauterbach, unser Gesundheitsminister, hat letzten Sommer einen ganz erbosten Tweet abgesetzt über ein Fußballspiel im Wembley-Stadion. Er hat gesagt, da sind die Leute ohne Maske und die UEFA ist für viele Tote verantwortlich. Also ganz moralisierend. Jetzt vor ein paar Tagen beim Endspiel der Damen-Europameisterschaft hat er einen Tweet abgesetzt über die 90.000 Menschen ohne Maske im Wembley-Stadion. Das sei doch eine ganz tolle Sache und er selber würde jetzt seine Studien beiseite legen, um sich das Spiel anzugucken. Der zweite Punkt, der wichtig ist, auf Twitter kann man nicht nur einfach behaupten, das ist mir sehr wichtig, sondern man kann Dinge belegen, indem man in den Tweet einen Link einbaut, zum Beispiel zu Daten des RKI oder des Statistischen Bundesamtes oder des DIVI, des Intensivregisters. Und dadurch kann man dann anhand von Grafiken und Texten zeigen, wie die Lage wirklich ist. Und jeder, der auf den Link klickt, kann überprüfen, aha, das wird tatsächlich von einer amtlichen Behörde so geschrieben.
Auf die Art und Weise haben ja tatsächlich auch Ihre Statistiken schon mal die Informationsblase von Twitter auch verlassen und den Sprung in die Leitmedien geschafft. Das ist ja doch immer etwas, was man vielleicht dann den einzelnen Plattformen nicht vorwirft, aber was auch immer eine Gefahr ist, dass die Informationen, sei es das, was über Telegram, über YouTube-Videos und so weiter gestreut wird, dass das sehr stark in dieser Informationsblase drin bleibt. Aber das ist jetzt auch mal ein gutes Beispiel, dass eine Statistik von Ihnen den Sprung nach draußen geschafft hat, auch wenn es vielleicht dann zur Instrumentalisierung gedient hat.
Nee, das wurde sogar dann unterstützend von der ARD gebracht. Also es gab damals, das war jetzt im Sommer 2020, gab es immer die Nachrichten, pro Tag sterben zum Beispiel 100 Leute mit positivem PCR-Test. Mhm. Und für viele Menschen war das einfach eine totale Schocknachricht. Mhm. Man konnte jetzt einfach sagen, pro Tag sterben in Deutschland auch so 2.500 Menschen, um die Relation herzustellen. Mhm. Aber ich habe das grafisch gemacht und habe eine Grafik des Statistischen Bundesamtes genommen, die zeigt, wie viele Leute sterben wirklich. Und dann eine Grafik vom RKI, wie viele sind darunter Corona-Fälle. Mhm. Und dann sieht man, diese Corona-Fälle sind kaum sichtbar. Und eine Hitzewelle im Sommer macht sich viel stärker, wirkt sich viel stärker aus auf die Gesamtsterblichkeit als Corona. Diese Idee hat dann die ARD übernommen und eine entsprechende Grafik gesendet. Das war wieder ein kleiner Schritt voran.
Ja, apropos Schritt eben voran. merken Sie denn jetzt im Laufe der Zeit, der letzten 2 Jahre, welche Entwicklungsschritte können Sie dann auch auf Seiten des Publikums, vielleicht auch sogar der Kritiker machen? Weil das Entscheidende ist ja, wir machen das ja nicht zum Selbstnutz und zur Eigentherapie, sondern es ist eine ganz wichtige Aufklärungsarbeit. Und da schaut man natürlich auch ganz besonders, wie ist da eine Entwicklung? Können Sie da etwas verzeichnen?
Ja, also man kann einerseits sagen, Twitter ist sehr kämpferisch und von beiden Seiten werden da Unmengen an Diffamierungen verwendet. Daran hat sich gar nichts geändert. Mhm. Aber man kann sagen, es gibt auf Twitter, aber vor allem auch, das ist viel wichtiger, in der Gesamtbevölkerung jetzt während der letzten 2 Jahre einen klaren Meinungswechsel. Mhm. Also vor 2 Jahren, würde ich mal schätzen, waren 80% der Bevölkerung total überzeugt, dass dort irgendetwas Gefährliches ist, was es so noch nicht gegeben hat. Und heute, würde ich mal schätzen, sind 80-90% überzeugt, dass es im Grunde ein normales Erkältungsvirus gibt. Denn wenn man sich klinische Daten anguckt, also wie viele Menschen sind krank, wie viele gehen zum Arzt, wie viele sterben, sieht man in den Jahren seit Corona und vor Corona keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, den es gibt, sind diese PCR-Tests, die früher nicht veröffentlicht wurden, jetzt aber massenhaft veröffentlicht werden. Also die Bevölkerung hat umgedacht und die Politik ist ihr ja auch gefolgt. Mhm. Wenn Sie nochmal an die letzten beiden Sommer denken, da sind wir mit Masken rumgelaufen, müssen wir jetzt nicht. Mhm. Oktoberfest, Maschseefest und so, alles war verboten. Findet dieses Jahr alles statt.
Das führen Sie auf die Aktivität, die jetzt Deutschland, Österreich, weltweit letztendlich, aber uns betrifft es ja jetzt nur oder uns geht es ja nur an für Deutschland. Das führen Sie tatsächlich auf die Proteste und auf den gehörigen Widerstand zurück.
Absolut. Also wenn man mich fragt, warum machen die Chinesen das, was sie machen, nämlich die Leute in Shanghai zum Beispiel wochenlang einsperren, mit dem vollkommen unsinnigen Ziel, ein Erkältungsvirus auszurotten, was noch nie geklappt hat, ist die Antwort einfach, die Chinesen machen das, weil sie es können. Und hier denke ich, dass so Leute wie Herr Lauterbach das auch gemacht hätten, konnte es aber nicht, weil die Proteste einfach zu groß waren. Also diejenigen, die im Moment jetzt feiern und glücklich sind, verdanken ihre Lage im Grunde den Spaziergängern, den sogenannten Querdenkern und den weltweit sehr vielen Wissenschaftlern, die von Anfang an auf die inneren Widersprüche dieser angeblichen Pandemie hingewiesen haben.
Mhm. Sie haben aber gerade eben noch gesagt, Sie merken eine Veränderung bezüglich des kritischen Bewusstseins. Das wäre vielleicht schon zu weit gefasst. Sie merken zumindest, dass das Publikum, ja, ich sag jetzt mal, neutraler geworden ist oder zumindest davon ausgeht, wir haben es hier nicht mit einem tödlichen Virus zu tun. Das finde ich ist aber eigentlich noch fast ein bisschen zu wenig. Es wäre doch eigentlich eher wichtig, dass auch von den vorher Kritikern, dass die zu 100% wirklich auch die Seiten wechseln. Man merkt, dass sich sogar ein Unmut, weil darum geht es ja letztendlich auch nicht nur zu sagen, ja gut, haben die sich halt getäuscht, ist halt doch nicht so oder wir wurden ein bisschen veräppelt. Das normalerweise würde ein gesunder Menschenverstand ja auch sagen, um Gottes Willen, das äußert sich normalerweise ja auch dann in gewissen Aggressionen, sage ich jetzt mal.
Zwei Punkte dazu. Erstmal das mit dem tödlichen Virus. Also ich würde nie abschreiten, dass das ein tödliches Virus ist, weil eben bei Vorerkrankten und Alten jedes Erkältungsvirus potenziell tödlich ist. Also es sterben viele Menschen auch an Corona. Und die Statistik zeigt, die an oder mit Corona Verstorbenen sind im Mittel 83 Jahre. Die ohne Corona Verstorbenen sind im Mittel 81 Jahre, also jünger. Also schon diese Zahlen zeigen, da ist nichts Besonderes. Trotzdem darf man nicht verkennen, einzelne Menschen sterben auf diese Art und Weise. Was jetzt Ihren Punkt Ärger angeht, ich glaube, die Politik hat das ganz geschickt gemacht. Sie hat ja von Anfang an versucht, sich irgendwie aus diesem Fehler herauszuwinden. Sie konnte nicht plötzlich sagen, die Politik, das mit dem Lockdown war leider ein Fehler, sorry. Dann wäre es so passiert, wie Sie es sagen. Dann wären die Leute, deren Existenzen zerstört wurden, deren Kinder in ihrer Entwicklung behindert wurden durch die Schulschließung und so, die wären dann auf die Barrikaden gegangen. Stattdessen hat man gesagt, ja, jetzt ist eine Impfung vorhanden Und weil die ersichtlich auch nicht richtig funktioniert, wie es ursprünglich versprochen war, sagt man jetzt, ja, da ist eben Omikron eine andere Variante. Also man hat irgendetwas, um zu beschönigen, dass im Grunde von Anfang an nichts besonders Gefährliches da war. Und dafür haben wir eben als wunderbares Beispiel Schweden. Kein Lockdown, keine geschlossenen Kirchen und dergleichen. Trotzdem hat die WHO, die ja völlig unverdächtig ist, gesagt, bezüglich der Übersterblichkeit ist Schweden günstiger rausgekommen als Deutschland, wenn man jetzt die 2 Jahre insgesamt betrachtet.
Man kann ja wirklich sagen, diese kollektive Psychose, die jetzt gerade die deutsche Kartoffel, ich zitiere ja nur, betrifft. Dazu gibt es ja auch ein wunderschönes kleines Bildchen, habe ich jetzt schon auf Twitter gesehen, eines anderen Twitterers. Wie kann man diese kollektive Psychose, wie kann man die aufbrechen? Also gibt es da eine Möglichkeit über, Sie haben es ja eigentlich immer schon angefangen, über den internationalen Vergleich, gegebenenfalls, dass man einfach auch wahrnimmt, naja, irgendwie, wenn es bei den anderen es nicht gibt, nicht existiert oder zumindest nicht in dem Maße, dass da ein kritisches Bewusstsein geweckt wird. Wie können wir das aufbrechen?
Ja, also ich bin kein Psychologe. Ich habe nur von den Psychologen gelernt, aus solchen Psychosen Leute rauszubringen, ist schwierig. Also sowohl bei einer individuellen Psychose, also wenn jemand irgendwelche Wahnvorstellungen hat, als auch erst recht bei einer kollektiven Psychose, wo man Tag für Tag wieder von anderen bestätigt wird, wie schlimm die Lage eigentlich ist. Man kommt nur schrittweise und ganz langsam heraus. Und in der Tat ist so, wie Sie sagen, ich habe seit Januar die Strategie verfolgt, immer Auslandsvergleiche zu machen. Mhm. Denn wir hatten zunächst ja nur Schweden als lockdownloses Land. Dann im Sommer letzten Jahres hatte Großbritannien seinen Freedom Day. Dann im Winter haben schrittweise Dänemark, Norwegen, andere den Ausstieg gewagt, später auch Niederlande, Osteuropa sowieso. Und indem man immer wieder die Leute darauf hinweist, dass das Wort deutsche Pandemie ein Widerspruch in sich ist, mhm, denn eine Pandemie muss ja weltweit verbreitet sein, ne? Weckt man Zweifel daran, ob es wirklich hier so schlimm ist und ob wir immer wieder, vor allem im Herbst jetzt, Maßnahmen irgendwelcher Art brauchen.
Denken Sie denn, wir fallen jetzt wieder, wir sind ja noch längst nicht raus aus der Psychose, ja, sozusagen, jetzt sind wir gerade im Sommerurlaub oder viele meinen zumindest dann jetzt, Sie müssen natürlich auch ein bisschen durchatmen, laufen wir Gefahr, wieder in einen Status quo, also nochmal einen Flashback sozusagen zu haben, also wieder eine Rolle rückwärts jetzt?
Also wenn wir nochmal überlegen, 2020 hatten wir ja unglaublich harte Maßnahmen, diesen ersten Lockdown, den viele bis heute psychisch nicht mehr verkraftet haben. 2021 war es ja noch schlimmer. Da hatten wir ja zusätzlich diese Ausgangssperre und dergleichen, also diese Bundesnotbremse. Ich denke, dass es 2022 nicht so schlimm wird. Also der Kampf ist noch nicht entschieden. Er wird im Wesentlichen zwischen dem Gesundheitsminister Lauterbach und dem Justizminister Buschmann geführt. Und ich fürchte, die beiden werden sich auf einen sachlich nicht begründbaren Kompromiss einigen, dass es einige Maßnahmen wieder gibt, wie Maskenzwang, vielleicht 3G, 2G und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass es wieder Schulschließungen und Lockdowns geben wird. Begünstigender Faktor bei der ganzen Sache, wenn man das so sagen kann, ist natürlich, dass wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg, unserem Wirtschaftskrieg, der Energiekrise andere Herausforderungen haben und die Politik sich deshalb sehr genau überlegt, was sie den Leuten alles gleichzeitig zumuten kann. Also an dem Tag, an dem Putin die Ukraine überfiel, sind im Grunde diese Corona-Zahlen aus den Medien weitgehend verschwunden. Mhm. Vorher wurden die fast 2 Jahre lang gebetsmühlenartig in jeder Tagesschau verlesen. Jetzt kamen Kriegsbilder. Das hat schon etwas geholfen, aus der Psychose rauszukommen.
Mhm. Sicherlich ein Punkt. Ich gehe noch mal ganz kurz auf das Thema Twitter ein. Was mich interessiert ist, warum, Sie sind ja ein sehr... Sie legen ja gerne da den Finger in die Wunde, wirklich, muss man sagen, durch sehr messerscharfe Vergleiche auch auf Twitter. Worauf führen Sie zurück, dass Sie bisher noch nicht gesperrt wurden, wie Kollegen Professor Hockerts als eines von vielen prominenten Beispielen?
Ja. Also gesperrt worden waren Alex Berenson, der 300.000 Follower hatte, ein früherer Journalist der New York Times. Mhm. Bei uns lebenslang Professor Hockerts, Dr. Brandenburg und andere. Ich bin aufgrund meiner Strategie nicht gesperrt worden, weil ich eigentlich immer, also ich würde nie etwas verlinken aus Telegram oder so, sondern ich nehme Statistisches Bundesamt, RKI oder Leitmedien oder ARD-Beiträge und dergleichen. Und dann wird zwar auch von vielen an Twitter gemeldet, dies hier ist politisch nicht korrekt, das müssen Sie löschen. Aber Twitter guckt sich das an und sagt dann, wenn es die Quelle sieht und meine meist zurückhaltende Aussage dazu, dass das ist in Ordnung.
Sie schlagen sie mit Ihren eigenen Waffen beziehungsweise machen nichts anderes als das, was ja ohnehin schon von der anderen Seite existiert. Sie greifen das wunderbar auf und halten praktisch dann den Spiegel vor.
Genau, und wenn ich zum Beispiel einen Tweet von Herrn Lauterbach zitiere, dass er das Fußballspiel toll findet und darunter verbinde oder verlinke, dass er letztes Jahr unter gleichen Umständen bei viel geringeren Inzidenzen das Fußballspiel verurteilt hat, dann kann da keiner was gegen sagen.
Naja, er hat ja ohnehin schon in letzter Zeit sein Image, sein Ethos hat ja extrem gelitten. Und das kann man ja durchaus auch auf den einen oder anderen Twitter-Beitrag dann auch zurückführen. Es ist sicherlich immer eine Gemengelage. Da werden verschiedene Plattformen dann und Aussagen auf den Plattformen zusammengeführt, warum dann ein Politiker beispielsweise dann in Ungnade fällt. Mich interessiert nochmal, welcher Ihrer Tweets hat denn so die größte Aufmerksamkeit? Welcher war denn auch ein sehr entscheidender, wo Sie auch gemerkt haben, haben eine neue Etappe vielleicht jetzt auch im Bewusstsein der Leute erreicht?
Dazu muss man sagen, die erfolgreichsten Tweets sind auf Twitter wegen dieses kämpferischen Umfelds immer die größten Diskussionen auslösen. Ich habe einen Tweet gemacht, der ist für sich genommen 3 Millionen Mal angeguckt worden. Und das war ein Tweet, in dem ich dem Herrn Drosten vorgerechnet habe mit einer kleinen mathematischen Formel, dass es Unsinn ist, was er zu exponentiellem Wachstum sagt. Herr Drosten hat ja immer argumentiert, die Coronaviren, die verbreiten sich exponentiell. Und exponentiell, das sieht so aus, wird immer steiler, im Grunde bis die gesamte Bevölkerung betroffen ist. In jedem Lehrbuch der Epidemiologie steht aber so das, was der Volksmund Welle nennt. Also, dass sich Viren so ausbreiten, erst stärker und dann weniger stark. Mhm. Dazu habe ich einen mathematischen Tweet gemacht mit einer kleinen Formel, erst eine Ableitung und so weiter. Das hat 3 Millionen Sichtungen bekommen und einen sogenannten Shitstorm ausgelöst. Also ich habe da unglaublich viele Beleidigungen und Angriffe kassiert. Nur sowas, wenn es Aufmerksamkeit bringt, bringt es auch weitere Follower. Und der zweiterfolgreichste oder der zweitgrößte Aufmerksamkeit enthielt ein Tweet des niedersächsischen Verfassungsschutzes, dass er mich beobachtet. Also der niedersächsische Verfassungsschutz hat einen eigenen Twitter-Account und dem wurde gemeldet, hier, Verfassungsschutz, gucken Sie mal, was der Herr Homburg da schreibt. Und dann hat der Verfassungsschutz geantwortet, ja, wir beobachten Herrn Homburg und leiten diesen Tweet weiter an die zuständige Fachabteilung.
Und das lässt Sie ja zum Glück immer sehr unbeeindruckt.
Ja. Solange es irgendwie Daten des Statistischen Bundesamtes sind, ist es selbst im jetzigen politischen Umfeld nicht möglich, dass ich dafür irgendwie verurteilt werde. Ja.
Was ich immer wieder auffällig finde, es gibt ja immer noch sehr viele, trotzdem auch Akademiker, weiß man aus dem eigenen Umfeld auch, wo man ungläubig davor steht, dass die nach all dieser Zeit immer noch eine andere Position vertreten und nicht in diesem kritischen Bewusstsein drin sind. Warum sind besonders auch Akademiker jetzt ideologieanfälliger, nenne ich das mal so?
Tja, also ich habe keine rechte Erklärung dafür. Also es wäre interessant für Soziologen, das einmal zu untersuchen. Ich weiß nur, dass es so ist. Und meine früheren Studenten und Assistenten, die kennen von mir den Spaß, wenn ich zu wählen hätte zwischen einer Regierung aus 5 Professoren, die ich nicht kenne, und 5 Handwerkern, die ich nicht kenne, würde ich auf jeden Fall die Handwerker nehmen. Das habe ich schon vor 10 Jahren gesagt, weil es bei den Wissenschaftlern, Professoren, Akademikern auch zu viele Leute einfach mit Tunnelblick gibt. Mhm. Also sie sind in ihrer eigenen Disziplin super, aber im Grunde lebensunfähig, also wenn es um Alltagsprobleme geht. Und deshalb gibt es unter den Akademikern auch signifikant mehr Leute, die zum Beispiel noch freiwillig mit Maske rumlaufen, als unter den Otto-Normalverbrauchern.
Mhm. Warum haben Sie jetzt nach diesen 2 Jahren eigentlich einen wirklichen Schnitt jetzt bei diesem Buch gemacht? Gab es für Sie ein persönliches Erlebnis, dass Sie gesagt haben, so, jetzt ist mal Schluss, weil eigentlich es geht ja jetzt munter weiter.
Ja.
Die Chronik, vielleicht, wir müssen das ja weiterführen. Aber warum haben Sie da jetzt dann einen Schnitt gemacht? Was war das Ende sozusagen Ihres Buches?
Also die Abmachung mit dem Verlag war, dass ich das im Dezember schreibe. Da hat man Weihnachten, die Zwischenzeit bis Silvester ist mehr Ruhe. Nur es war dann so viel los, denn wenn Sie sich noch mal erinnern, das ist auch in dem Buch dokumentiert, am ersten Weihnachtstag, wo normalerweise die Leute nicht rausgehen, sondern die Familien feiern, gab es in Düsseldorf 5.000 Spaziergänger und bundesweit Hunderttausende. Damit hatte keiner gerechnet, auch ich nicht. Und das kulminierte dann, führte zu entsprechenden Gegenreaktionen. Also die wurden dann alle als Rechtsradikale diffamiert und so weiter. Es war so unglaublich spannend, dass ich im Dezember und auch im Januar nicht dazu kam, irgendwas zu schreiben. Und im Februar beschlich mich der Verdacht, wenn du jetzt so weitermachst, dann wird dieses Buch einfach nie erscheinen. Denn die Sache dauert wahrscheinlich noch länger. Deshalb habe ich dann im Februar einen Schnitt gemacht, im Grunde, mit Beginn eigentlich des Kriegs, der nochmal eine neue Qualität ist. Und habe einen Schnitt gemacht, Twitter zurückgefahren, habe dann dieses Buch geschrieben. Also 300 Seiten Text, davon ungefähr die Hälfte neu geschrieben. Der letzte Tweet betrifft auch wieder Herrn Lauterbach. Der hatte vorher abgesetzt, dass es sozial unverantwortlich sei, auf diese Spaziergänge zu gehen, weil sich da die Viren verbreiten. Und nun stand er auf einer Ukraine-Demonstration und sagte, dass das eben moralisch geboten sei und dass man jetzt, ich zitiere, Haltung zeigen müsse. Also wieder ein vollkommener Widerspruch in sich. Ja. Und mit diesem Statement von Herrn Lauterbach endet das Buch dann.
Ja.
Aber wird vielleicht fortgesetzt.
Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Die letzten 2 Jahre natürlich sehr prägend. Was waren für Sie so die wichtigsten, nicht nur Erkenntnisse, was hat Sie auch als Akademiker in den letzten 2 Jahren am meisten beeindruckt, vielleicht auch beeinflusst? Was war so das Prägendste auch an Erkenntnis? Ja, was ziehen Sie jetzt erstmal für einen Strich oder was für eine Quintessenz ist?
Also dieses Buch hat den Untertitel Chronik eines Wissenschafts-, Medien- und Politikversagens. Mhm. Und die Reihenfolge ist da nicht zufällig gewählt. Dass wir ein Politikversagen haben, ist offensichtlich. Die haben Maßnahmen verhängt, die Menschen schwerst geschädigt, ohne dass es irgendeine Evidenz gab. Insbesondere stand in allen damaligen Lehrbüchern und auch in den WHO-Leitlinien, dass man im Fall eines neuen Erkältungsvirus gerade keinen Lockdown und keine Schulschließung machen sollte. Das ist alles über Bord geworfen worden. Auch gegen Masken war die WHO bis März 2020. Stärker schockiert hat mich das Medienversagen. Die Medien heißen ja eigentlich die vierte Gewalt. Und diese Funktion haben sie ganz überwiegend nicht wahrgenommen. Deshalb sind auch so viele alternative Medien entstanden, wie Ihr Sender und andere alternative Medien wie Servus TV haben unglaublich Zulauf bekommen. Und den normalen Sendern, den alten Sendern und Zeitungen laufen die Leute weg. Mhm. Aber das Schlimmste fand ich im Grunde das Wissenschaftsversagen. Und man muss von einem Wissenschaftler erwarten, dass auch wenn er emotional aufgerührt ist, dass er sich dann mal Zahlen anguckt und dann zum Beispiel im März und April 2020 sieht, es werden Hunderttausende Pfleger und Ärzte in Kurzarbeit geschickt. Es werden Kliniken geschlossen, Notkrankenhäuser werden nie in Betrieb genommen, sind inzwischen alle abgerissen. Und wenn man dann 2 Jahre später immer noch von einer Pandemie fasselt, ist es einfach vollkommen unbegreiflich für mich. Aber gerade auf Twitter sind viele Wissenschaftler unterwegs, die weiterhin jeden Tag Panik schüren, als gäbe es da etwas, was es früher nicht gegeben hätte.
Echte oder Bots?
Nein, nein. Also viele Wissenschaftler treten ja so wie ich mit ihrem Klarnamen auf. Und ich würde sagen, Naturwissenschaftler sind da am anfälligsten. Mhm. Also speziell, wenn sie in ihrem Profil irgendwas mit Klima und so noch haben. Das sind im Grunde diejenigen, die am stärksten die Trommel rühren bis heute.
Ja gut, das würde ja auch gleichbedeutend sein, man gibt seine Religion auf. Also ja. Das wäre ja ein Zugeständnis. Professor Homburg, vielleicht noch die entscheidende Frage natürlich zum Schluss. Was rauscht auf uns, auf die Bürger, aber vielleicht nicht nur auf die Bürger, sondern drehen wir es auch mal um, auf die Politik von Seiten der Bürger im Herbst? Womit sehen wir uns konfrontiert? Was ist Ihre persönliche Prognose? Worauf müssen sich beide Seiten vielleicht einstellen?
Also die Regierung hat da ja starke Befürchtungen. Und nachdem sie von den Geheimdiensten instruiert wurde, war Frau Baerbock rausgerutscht, dass es vielleicht Volksaufstände geben könnte. Mhm. Es erscheinen jetzt dauernd in den Leitmedien Artikel, dass sich da was Schlimmes zusammenbraut. Und natürlich sind es wieder nur Rechte. In Wirklichkeit hat man Angst, wenn man jetzt neue Corona-Maßnahmen verhängt, die Gaspreise explodieren. Mhm. Manche Wohnungen vielleicht gar nicht mehr beheizbar sind. Im schlimmsten Fall, dass Gas komplett ausfällt und die Industrie runtergefahren werden muss, dass es dann hier eine Art Revolution gibt. Nur, ich glaube, die Politik hat das Problem eben erkannt und wird alles tun, damit dies nicht eintritt. Wer vor 6 Monaten gesagt hätte, die Grünen stimmen einer Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu.
Unbedingt ein Tweet wäre, zu diesem Widerspruch, ein Anfangsplakat aus den 70ern. Das muss man dann doch auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen.
Aber Sie haben zugestimmt unter dem Druck der Ereignisse und die Regierung wird alles unternehmen, damit es nicht zum Schlimmsten kommt.
Also Sie gehen davon aus.
Trotzdem, also ich glaube, sagen wir mal, die Entfremdung vom Staat und die Demonstrationsfreudigkeit, die werden bleiben und werden sich zum Herbst hin wahrscheinlich auch verstärken.
Ja, wir dürfen gespannt bleiben. Haben Sie erstmal vielen Dank.
Ich danke.
Und alles Gute und wir hoffen auf eine Fortsetzung. Alles Gute.
Danke.